Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo zusammen, hier sind wieder
Sarah
und Marianne. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer dritten Folge von Autorinnen im Porträt. Heute mit
Marleen Haushofer.
Genau, und ja, das ist ja eine Autorin, der du dich gewidmet hast in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, in den letzten, naja, aber auch schon länger darüber hinaus beschäftigt dich diese Autorin. Und ich würde sagen, wir starten einfach fröhlich, frisch und munter auch in diese Thematik.
Ja, total gerne. Ja, mit unserer heutigen Autorin im Porträt machen wir einen Zeit- und auch einen Ortssprung. Und zwar geht's von Colettes Paris Anfang des 20. Jahrhunderts in der letzten Folge jetzt nach Oberösterreich. Und zwar in die Nachkriegszeit der 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Unsere Autorin heute ist Marleen Haushofer, die 1920 in Frauenstein in Oberösterreich geboren worden ist, als Marie-Helene Frauendorfer, auch ganz interessant, später dann als Marleen, die beiden Vornamen zusammengezogen. Und sie ist dort wirklich als Naturkind aufgewachsen. Ländlich würde es nicht treffen, sondern es war das Land. Genau, woraus sie auch ihre Inspiration später gezogen hat für ihre Literatur. Da kommen wir später nochmal dazu. Sie ist als Kind ins Gymnasium der Kreuzschwestern gegangen und auch der Ursulinen. Das heißt, eine sehr geistliche Erziehung ab 1930. Später 1940 dann Studium der Germanistik. Und 1941 hat sie dann den Zahnarzt Manfred Haushofer geheiratet. Die beiden wohnen gemeinsam in Steyr, haben ein gemeinsames Kind und ein Kind bringt Marleen tatsächlich dann auch schon in die Ehe mit, zwei Söhne insgesamt. Und ja, das Schreiben beginnt bei ihr relativ spät, sage ich jetzt mal. Also sie hat 1946 hat sie die ersten Publikationen in Zeitungen und Journalen und 1952, also im Alter dann von 32 Jahren, kommt ihre erste Novelle raus, Das fünfte Jahr. Und ja, ab da war sie dann doch sehr fleißig eben als Zahnarztgattin, die das Schreiben nebenbei betreibt, sage ich jetzt mal. Ne? Und sie besuchte hin und wieder einen literarischen Stammtisch auch in Wien um Hans Weigel, der Name soll hier auch nochmal genannt sein, mit Nachkriegsautorinnen und Autoren wie zum Beispiel Ilse Eichinger, Erich Fried. Ist allerdings, ja, ich sage jetzt mal, kein regelmäßiges, ständiges Beisammensein, sondern es ist für sie tatsächlich dann eher die Ausnahme vom Alltag, dass sie an diesen literarischen Stammtischen in Wien teilnimmt. 1963 veröffentlicht sie ihren Roman Die Wand, sei hier nochmal genannt, weil das sicherlich auch dank der Verfilmung der bekannteste Roman von ihr ist tatsächlich. Insgesamt hat sie 5 Romane geschrieben, auch Erzählungen, sonst noch Novellen und Kinderbücher. Und 1968 hat sie den österreichischen Staatspreis für Literatur gewonnen. Das war so ihr größter Verdienst, sage ich jetzt mal, was die Preise und Auszeichnungen angeht. Und ihr letzter Roman, auf den wir dann später auch nochmal eingehen, war Die Mansarde von 1969. Im März 1970, kurz vor ihrem 50. Geburtstag, stirbt sie dann in Wien an Knochenkrebs tatsächlich schon. Also kein sehr langes Leben. Ne? Charakterlich wird sie beschrieben als eher still, für sich zurückgezogen. Von einer Schulfreundin habe ich noch den schönen Beisatz bekommen, dass sie einen sehr trockenen Humor hatte. Das haben dann wahrscheinlich nur die engsten Freunde kennengelernt. Sehr bescheiden war sie auch, eher gedeckt in ihrer Kleidung und elegant, niemals ausgefallen. Sie wird allerdings auch als sehr hübsch beschrieben. Krauses Haar, wenn man Fotos sich anschaut, ja, eine sehr, wirkt immer sehr zierlich, finde ich, ihre Erscheinung. Und genau, spannend bei ihr einfach, wenn man die Biografie sich durchliest und dann auch ihre Bücher kennt, einfach dieses Thema Schein versus Sein, ne? Also nach außen hin für die Nachbarn die ordentliche Zahnarztgattin, Mutter, Hausfrau und Gärtnerin und eigentlich talentierte Autorin, die das Ganze nebenbei so ein bisschen wuppt und nebenbei so ein bisschen schreibt, ne? Genau, so viel dazu erstmal zur Biografie. Was ist dir denn so aufgefallen, Marianne? Was ist dir denn aufgefallen, als du dir mal ihr Leben so ein bisschen näher angeschaut hast?
Was mir aufgefallen ist, ist vor allem, dass dieses in sich gekehrte, dieser Eskapismus, der sich durch sie selbst ausdrückt. Einmal dadurch, dass sie ja sehr zurückhaltend war, was Lesereisen anging, was Lesungen anging, was Anfragen dahingehend auch anging. Und sie da auch zurückhaltend war, was den Austausch mit anderen Literaten anging. Deswegen war ich gerade etwas überrascht, wo du meintest, dass sie schon auch in der Gruppe aktiv war. Was ich auch gefunden hatte, war, dass sie eine Anfrage der Gruppe 47 hatte. Kurz zur Gruppe 47. Als Gruppe 47 werden die Teilnehmer an den deutschsprachigen Schriftstellertreffen bezeichnet, zu denen damals Hans-Werner Richter von 1947 bis 1967 eingeladen hat. Und diese Treffen dienten vor allem auch wirklich dem Austausch und der gegenseitigen Kritik der vorgelesenen Texte sowie auch der Förderung jünger und noch unbekannter Autoren. Und da hat sie ja abgelehnt. Ne? Da wollte sie nicht mit dabei sein. Und deswegen, wie gesagt, war es für mich jetzt doch überraschend, dass sie irgendwie da doch wahrscheinlich eher wenig, aber trotzdem aktiv war auch. Genau, und was ihr Schaffen oder ihre Person angeht, das Bild, was ich mir da von ihr gemacht habe, ist, dass es ja immer etwas sehr in sich Gekehrtes hat. Ne? Also dieser Eskapismus drückt sich nicht durch eine Flucht ins Abenteuer oder in eine andere Realität aus, sondern in das ganz in sich Gekehrte und die so eine Hilflosigkeit und auch Scheu vor der Außenwelt, die sich innerhalb der Familie abspielt. Ne? Weil wir befinden uns ja in der Nachkriegszeit. Ab 1946 war es ja auch so, dass ihre ersten Erzählungen in Zeitungen und Zeitschriften wie Lynkhäus oder auch Neue Wege publiziert worden sind. Was wirklich bemerkenswert ist, dass diese Zeitungen und Zeitschriften ja auch bis kurz vorher noch in kompletter Hand der Besatzungsmächte waren. Ja, also da ging es erst wieder los, dass die sich halt praktisch unabhängig angefangen haben zu entwickeln und da wieder wirklich diese österreichische Zeitungslandschaft wieder individuell sich wiederbelebt hat. Und dass sie da praktisch direkt auch mit eingestiegen ist und ihre Werke verlegt hat, ist, ja, das macht es schon sehr, sehr bildhaft, wie produktiv sie da und wie engagiert sie da auch war. Aber immer so aus dem Stillen heraus. Das ist so der Eindruck, den ich hatte, weil sie als Person ja doch eher zurückhaltend war, ne?
Genau. Also, das ist tatsächlich interessant. Also, es zeigen sich Widersprüche in ihrem Charakter, also dieses Bild nach außen und ihre eigentliche Person, ihren eigentlichen Charakter, könnte man vielleicht sagen, den sie dann beim Schreiben auslebt, ne, bei ihrer literarischen Tätigkeit. Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden, das ihren Charakter hier nochmal ganz gut zusammenfasst. Und zwar ist das aus der umfangreichen Biografie von Daniela Striegel über Marlene Haushofer. Dort schreibt sie Folgendes. Diese harmlos freundliche Wesensart stand im Gegensatz zu ihrem hellwachen, überaus kritischen Verstand und ihrer psychologischen Scharfsicht. Als Beobachterin von Menschen war Marlene Haushofer gewissermaßen niemals außer Dienst. Wenn sie bei ihren Besuchen in Wien mit ihrem Bruder im Kaffeehaus saß, musterte sie nebenbei wortlos die anderen Gäste. Man habe ihr förmlich angesehen, wie sie sich innerlich Notizen machte. Ihr scharfes Urteil und ihre quasi berufsmäßige Neugier waren kaum unter einen Hut zu bringen mit Marlenes Taktgefühl und ihrer subtilen Diskretion in Bezug auf eigene Dinge. Also dieses ganz klare Getrenntsein, ne? Nach außen ist sie die familienumsorgende Hausfrau, wie das in der Nachkriegszeit das klassische Rollenbild für die Frau war. Sie kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Und ihr Bereich ist dann das Schreiben, was sie versucht zu integrieren. Das hat sie tatsächlich meist sehr früh morgens gemacht oder nachts, weil eben sonst keine Zeit blieb. Und das ist sozusagen ein zweigeteiltes Leben, ne? Den Eindruck macht's auf jeden Fall.
Wie bist du denn? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal mit ihr in Berührung gekommen bist? War das über eine Empfehlung? War das bist du durch die Bibliotheken oder die Buchhandlung gestriffen? Oder warst du bei einer Lesung? Wie kannst du dich da noch daran erinnern, wie du auf sie aufmerksam geworden bist?
Ja, ganz witzig. Wir haben hier auf der Straße eine Verschenkebox und da lag Die Wand drin, der Roman von ihr. Und ich dachte, okay, habe ich schon mal gehört, aber Marlene Haushofer als Autorin noch nicht gehört. Vermutlich durch den Film Die Wand war mir das irgendwie geläufig als Titel. habe das Buch gelesen und war total geflasht. Und dann habe ich gesehen, das ist aus den 60er Jahren und dachte, wie kann das denn sein, dass das jetzt ja neu aufgelegt wird oder man davon vorher noch nie was gehört hat. Ne? Ist ja auch deutschsprachig, kommt ja jetzt nicht von sonst woher. Und dann bin ich tatsächlich bei Nicole Seifert auf ihrem Nacht- und Tag-Literaturblog wieder drauf gestoßen. Dort gibt es nämlich eine Kategorie wiederentdeckte Autorinnen oder Autorinnen wiederentdeckt, heißt die Kategorie dort, glaube ich. Und da wird Marleen Haushofer unter anderem vorgestellt. Und da bin ich dann tatsächlich so hängen geblieben und habe mich dann auch mit anderen Büchern beschäftigt und mit der Biografie, weil ich es wirklich spannend finde. Und die Zeit ist jetzt noch nicht so weit weg, als dass man sich da nicht selbst gut reindenken und reinfinden kann. Sei es jetzt in die biografischen Eckpunkte, das Leben, das sie geführt hat, als auch in die Frauenfiguren in ihren Büchern. Also irgendwie finde ich dort echt immer wieder Punkte, in denen ich mich irgendwie wiederfinde. Das hat mich von Anfang an total fasziniert, ja.
Und also war Die Wand ja praktisch, also das bekannteste Werk von ihr, auch das erste, was du von ihr gelesen hast, richtig?
Genau, genau.
Und gab es da ein Kapitel oder eine Stelle, wo du sagst, das war für mich besonders prägnant oder auch erschütternd oder mitreißend, weil ich, wie gesagt, ich nehme diese ganze Biografie wie auch so den Grundton ihrer Werke als sehr bedrückend wahr. Das ist so meine Wahrnehmung, was das angeht.
Ja, also auch hier waren das für mich tatsächlich wieder zwei Seiten, die schwer in Einklang zu bringen waren. Also erstmal in dem Buch passiert ja handlungstechnisch nicht viel, ne? Also wer es nicht kennt, es geht um eine Frau, die in einem Tal eingesperrt ist, in einem sehr, sehr großen Gebiet, was begrenzt ist von einer unsichtbaren Wand, die über Nacht, keiner weiß, wie das geschehen ist, sich um dieses Tal gelegt hat. Und die Protagonistin ist dann dort tatsächlich in diesem Gebiet eben eingeschlossen und muss gucken, wie sie dort wirklich in der rohen Natur, in ihrer Jagdhütte, dort, wo sie zu Besuch war, dort alleine klarkommt in der Natur, in der Wildnis sozusagen. Und sie führt dort ein Tagebuch und das ist eben dann das Buch Die Wand. Also das gibt die Erzählerin und ihre Tiere und sonst erstmal niemanden dort in diesem Gebiet, ne? Und es geht um ihr Überleben in der Natur. Und ich fand, dass obwohl dort, ja, wie gesagt, handlungsmäßig nicht so viel passiert und ja auch die Personenanzahl begrenzt ist, hat sich das so spannend gelesen wie ein Krimi. Und das war für mich total interessant, dass das so funktionieren kann. Ich habe bis heute das Geheimnis auch noch nicht so ganz gelüftet, wieso das für mich so war. Aber ich habe das wirklich weggeschnupst wie ein Krimi und wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und sehr spannend fand ich einfach die Entwicklung der Erzählerin. Sie kam von der Stadt und wollte dort einfach einen Ausflug machen mit, ich glaube, ihrer Cousine und der Mann, die dann aber sich dann außerhalb der Wand befinden sozusagen. Also sie ist dort allein in dem Gebiet, in dem Tal. Und einfach, wie sie sich entwickelt, wie sie selbst schaffen muss, zu überleben mit den Basics, ne, in der Natur. Also wie besorge ich mir mein Essen? Da fängt es ja schon an. Die Vorräte dort waren begrenzt. Das heißt, sie muss dann Dinge anbauen. Sie jagt selber und so weiter. Und auch diese, besonders berührend fand ich einfach diese Verbindung, diese Gemeinschaft mit den Tieren, die sie dort aufbaut. Ihre Katze und ihr Hund Lux. Also vielleicht können das auch dann nur Hundebesitzer und Besitzerinnen auf eine bestimmte Art nachvollziehen, so wie mir das dann auch ging. Aber das hat mich so stark berührt. Das sind dann das ist ihre Gesellschaft, ne? Und das bedeutet ja alles. Und sie muss gucken, wie sie da klarkommt. Und das fand ich so, so, so spannend geschrieben und zu sehen, wie die Protagonistin sich entwickelt. Aber auch die Stellen, wo man jetzt von außen betrachtet sagen würde, ja, passiert ja nicht viel, fand ich wirklich wahnsinnig spannend. Die bedrückende Stimmung, die du vorher angesprochen hast, das habe ich schon auch so empfunden beim Lesen, muss ich sagen. Aber dennoch ist es so, dass die Protagonistin ihren Frieden auch findet dort in der Natur und mit ihren Tieren. Und das steht ja auch so ein bisschen im Widerspruch, was es wiederum total spannend gemacht hat beim Lesen, ja. Und für mich hat das Bedrückende tatsächlich nicht das Leseerlebnis, wie soll ich denn sagen, nicht
negativ,
dominiert.
Negativ genau. Beeinflusst. Es
genau,
war einfach da.
Ja. Genau, es war eher spannend zu sehen, wie macht sie das, wie stellt sie das an, wie entwickelt sie sich. Also ich habe dann eher so mitgefiebert. Und die Wand ist ja dann an sich auch eigentlich kein Thema mehr. Also sie versucht jetzt nicht, sich drunter durchzugraben oder die tagelang zu zerstören oder so. Ne? Sie findet sich dann damit ab und schaut, wie sie klarkommt und hat dann dort durchaus Momente des Friedens. des sich selbst gefunden haben, Erfolgserlebnisse, da sie es schafft, dort zu überleben. Sie genießt die Sonnenuntergänge und so weiter. Also es hatte für mich durchaus auch diese friedlichen Momente und eben, wie gesagt, auch die Gemeinschaft mit den Tieren. Das hatte für mich auch was, ja, was Schönes, was Meditatives vielleicht auch so ein bisschen, ne?
Ist total spannend, wie du das beschreibst und wie du das wahrnimmst, weil ich habe das tatsächlich ganz anders wahrgenommen. Für mich ist diese Ambivalenz zu, ich bin jetzt hier eingesperrt und ich nutze das für mich und nutze das, ja, schon, wie du sagst, so auf so eine meditative Art, weil genau, es ist ja so, dass sie jetzt gar nicht so unbedingt versucht auszubrechen, ne? Und das ist ja diese Ambivalenz, die sich halt auch in den anderen Büchern widerspiegelt oder auch in ihrem Leben, was du schon angesprochen hast. Und das ist tatsächlich was, wo ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit habe. Weil, ja, da geht's halt um meine eigene Realitätswahrnehmung. Und ich bin ja, wenn man liest, ne, das kennst du ja auch, man ist ja dann so dabei. Oder gerade, das ist ja auch, viele ihrer Romane oder Die Wand ja auch, sind ja in der Ich-Perspektive geschrieben. Und dann spürt man das ja noch mal einen Zacken schärfer als sonst. Und diese Vorstellung da von jetzt auf gleich, vor allem auch ohne zu wissen, warum, ja, warum man da eingesperrt ist, wieso diese Glaskuppel jetzt um meinen Bereich, um meine Person gekreist wurde, ist für mich, ja, ganz beklemmendes Gefühl und gibt irgendwo was Angsterfüllendes auch. Also für mich ganz, ganz furchtbare Vorstellung. Und es macht ja auch Spaß, weil wir ja vom Typus her auch ein bisschen unterschiedlich sind, ne? Vielleicht hat der eine oder andere schon mitbekommen, dass ich doch ein sehr extrovertierter Mensch bin. Und ja, aber das ist das, was genau diese Texte halt wieder so bewegend und lebendig macht auch, ne? Diese Texte von Autorinnen, die, wir kommen ja, glaube ich, gleich auch mal darauf, die ja auch in Vergessenheit geraten sind, wirklich für alle sichtbar und erlebbar zu machen, weil genau das ja spannend ist, ne? Wie wirkt es auf die unterschiedlichen Charaktere der Lesenden auch ein?
Absolut, ne? Absolut. Also, dass ein Buch sowas mit einem macht, ne? Dass es einen in den Bann zieht, kann ja auf ganz unterschiedliche Arten passieren. Und das finde ich eben auch spannend, dass die Wirkung dann so verschieden sein kann. Ambivalent ist auf jeden Fall ein sehr großes Wort für ihre Literatur und für ihr Leben. Das habe ich vorhin die ganze Zeit gesucht. Das hast du sehr gut gesagt. Das ist ein wichtiges Thema bei ihr. Okay, dann sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin. Im zweiten Punkt, den ich mir heute überlegt habe, die biografischen Eckdaten, da haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind schon mitten in ihrem literarischen Schaffen. Da ist oft die Rede vom Schreiben als Ventil, als Flucht oder auch als Traum. Das Thema Schlaf und Traum spielte bei ihr persönlich auch eine große Rolle. Es gibt ein Zitat zum Thema Schlafen und Traum, was ich von ihr gefunden habe, wo ich sehr gelacht habe. Und zwar hat sie gesagt, wenn Träumen ein Beruf wäre, hätte ich es längst zum Obertraummeister gebracht, hat Marlene Haushofer gesagt. Das fand ich sehr niedlich. Auch in meinem Kopf österreichisch formuliert irgendwie. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie sie das gesagt hat. Also Thema Flucht, Traum, Ventil, auch mal Dampf abzulassen. Die Begriffe tauchen tatsächlich immer wieder auf, wenn es um ihr Schreiben geht, um ihr literarisches Schaffen. Und ja, wir schließen unsere Folgen ja mit einem Zitat, was die nächste Autorin im Porträt ankündigt, was das Ganze schon ein bisschen anteasert. Und das Zitat, was ich in der letzten Folge genannt habe, lautet wie folgt. Ich habe einen bürgerlichen Mann geheiratet, führe einen bürgerlichen Haushalt und muss mich entsprechend benehmen. Ich habe das Zitat ausgewählt, weil das mit so ein bisschen Wumms daherkommt und man sich denkt, ach je, wow, krass, welche Frau hat sowas gesagt? Ich kann jetzt hier so ein bisschen den Schwung rausnehmen. Das hat eine Figur gesagt, und zwar in ihrem letzten Roman Die Mansarde. Es stammt also nicht direkt von Marlene Haushofer, das Zitat. Allerdings hat sie auch gesagt, dass sie der Ansicht ist, dass alles, was ein Schriftsteller schreibt, autobiografisch ist. Man kann also hier durchaus Parallelen ziehen, ne, ohne jetzt zu tief in den Interpretationsfettnapftopf zu steigen. Also man kann es durchaus auf sie auch übertragen. Also das Zitat geht dann noch weiter. Dinge und Gedanken, die mein Mansardenleben betreffen, haben nicht in das übrige Haus einzudringen. Fand ich ganz schön. Hier sieht man wieder diese Ordnung, ne? Diese, ja, ich schaffe Ordnung im Haushalt. Kunst und Kreativität gehören auch räumlich getrennt vom restlichen Familienleben, vom Leben der ordentlichen Hausfrau, der Zahnarztgattin in dem speziellen Fall. Und ja, in dem Buch ist das eine Protagonistin, die sich eben in die Dachkammer zurückzieht, um zu zeichnen. Also dort auch kreativ zu sein, nicht zu schreiben, aber eben zu zeichnen. Und das fand ich tatsächlich auch, ja, kann man jetzt auf ihr Leben eben auch übertragen, so, ne, auf dieses Haus, auf dieses Ehefrau-Leben der Nachkriegszeit. In einem Beitrag, den ich schon angesprochen habe, von Nicole Seifert in dem Blog Nacht und Tag, da verfasst sie einen Artikel über Marlene Haushofer als wiederentdeckte Autorin. Und zwar war das 2020 zum 100-jährigen Geburtstag von Marlene Haushofer, der gleichzeitig traurigerweise der 50. Todestag auch war, wo sie das eben auch nochmal aufgreift und hier nochmal sehr gut beschreibt. Also der sei hier empfohlen, der Artikel, der kommt natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und genau, wo man eben nochmal sieht, ja, dass sie sich dann eben in ihren Figuren auslebt und da eben ja das rauslassen kann, was sie in ihrem normalen Leben eben nicht sagen kann, nicht tun kann. Das Schreiben hat hier immer eine Nebenrolle und die Familie geht einfach vor.
Es ist auf jeden Fall schön, dass du auch dieses Zitat mit dem Träumen gefunden hast, weil das macht sie halt dann doch nochmal ein bisschen greifbarer. Also wenn man eine Autorin vor sich hat, die sehr doch eher zurückgezogen oder zurückhaltend lebt, einmal in sich selbst und dann nochmal innerhalb ihrer Familie, dann ist das doch was so ein bisschen auflockert an der Stelle. Wobei ich mich aber auch frage, wie viel sie daraus geschöpft hat. Weil sie war ja eine sehr ambitionierte und ja sehr scharfe Beobachterin auch und hat ja da halt wirklich auch das in ihren Romanen entsprechend wiedergegeben. Konntest du denn bei der Recherche oder auch innerhalb ihrer Romane auch diese direkten Bezüge, gerade auch was das Verhältnis zu ihrem Mann und ihren Kindern anging, konnte man da was finden oder war das wirklich komplett auf die Person als solche, also dieses Individuum, was in sich gekehrt lebt, einschränken oder war das darauf begrenzt?
Du meinst, ob ich ganz konkrete Parallelen zu ihrem Leben auch gefunden habe in den Romanen?
Ja, genau. Also ja, es ist ja immer alles sehr auf eine Person bezogen, ob es halt auch schon direkte Parallelen oder Anspielungen gab, wo man, sage ich mal, jetzt den Mann oder vielleicht auch ihren Vater oder ihre Mutter oder ne, erkennen konnte.
Ja, also gab's absolut oder gibt's absolut. In die Mansarde hat die Protagonistin zum Beispiel auch zwei Söhne, wie sie das ja auch hatte. Es geht auch viel um das Eheleben und um das Ausbrechen. Also in den früheren Sachen in den 50er Jahren haben die Figuren immer noch Ausbruchsversuche gewagt, teilweise sehr drastisch und radikal. Das nimmt dann ab und in den 60er Jahren und später herrscht dann eher so eine Resignation vor oder ich habe mich mit dem Zustand abgefunden, eher sowas, was du vorhin sicherlich auch ein bisschen mit meintest, ne, mit dieser bedrückenden Stimmung auch. Also da sieht man auf jeden Fall eine literarische Entwicklung. Es gibt schon konkrete Ansatzpunkte, wenn man ihre Biografie kennt. Ich habe dann versucht beim Lesen das schon so ein bisschen auszublenden und mich eher auf das Buch zu konzentrieren. Das habe ich dann doch auch so gelernt als Literaturwissenschaftlerin im Studium, dass man eben ja das nicht zu biografistisch liest, sage ich mal. Klar, das spielt immer eine Rolle, aber damit sollte man sich dann eher vielleicht im Nachgang des Buchs beschäftigen und das nicht die ganze Zeit damit im Hinterkopf lesen. Das habe ich schon versucht zu vermeiden. Aber es gibt ganz klare Parallelen, die man hier erkennen kann. Und ich glaube, das war ja auch nur möglich, weil die Familie, ihr Ehemann und die Söhne gesagt haben, sie lesen das nicht, sie beschäftigen sich dann nicht damit. Also die haben es tatsächlich nicht gelesen. Vielleicht auch einfach durch eine Art Selbstschutz. Ich glaube, das habe ich auch bei Nicole Seifert gefunden. Die haben sicherlich auch vermutet, dass sie sich da wieder entdecken und wiedererkennen und haben dann eben gesagt, nee, ach, das lesen wir nicht, das nehmen wir nicht so richtig ernst. Aber ja, Parallelen lassen sich auf jeden Fall sehen. Ja, das lässt sich eigentlich gar nicht so richtig verleugnen. Und wie gesagt, Marlene Haushofer hat eben auch gesagt, dass sie denkt, was ein Schriftsteller schreibt, ist eben immer autobiografisch. Zur Thematik vielleicht noch, also das Thema Einsamkeit, einsame Frauen oder Frauen, die sich zurückziehen oder wie in der Wand Frauen, die abgeschnitten sind, das ist tatsächlich ja immer ein Thema in ihren Büchern. Das ist auch ambivalent, wie du vorhin so schön gesagt hast, finde ich, weil es kann ja natürlich auch, ja, es kann ja manchmal auch eine Wohltat sein, ne? Also kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ich habe kein Eheleben und Kinder, aber dennoch verstehe ich, dass das Marlene Haushofer tatsächlich auch mal gesagt hat, es gibt nichts Schöneres, als hinter sich einen Raum abzusperren und damit Ruhe zu haben, so, ne? Ruhe für sich allein, einfach nur mit sich mal zu sein, das kann ja durchaus auch was Gutes haben, ne? Kann auch bedrückend wirken oder abgeschottet, aber das ist irgendwie was, das konnte ich dann doch auch ganz gut mal nachvollziehen von den Dingen, die sie immer wieder nennt oder die dann eben auch in ihren Büchern als Thema immer wieder auftauchen.
Ich sehe da halt auch einen starken Zusammenhang in der Geschichte, weil ne, die ersten Erzählungen sind 1946 erschienen und es war ja auch so, dass viele Frauen lange wirklich alleine waren mit den Kindern oder halt auch eben für sich, weil die Männer einfach im Krieg waren. Und ich habe halt auch gelesen, dass es ja teilweise auch so war, dass die Frauen sich auf die Rückkehr der Männer gefreut haben, aber teilweise auch feststellen konnten, dass so böse das, also das jetzt klingen mag, die mit denen teilweise nichts anfangen konnten, weil die natürlich auch mit den Kriegserlebnissen zu kämpfen hatten, traumatisiert waren, schauen mussten, dass sie wieder in ihren Alltag erstmal reinfinden. Das heißt, das war nicht so, dass die von jetzt auf gleich wieder Happy Family spielen konnten, sondern halt wirklich sich erstmal wieder zusammenfinden mussten. Und das ist halt was, was ich in ihren Werken auch irgendwo gesehen habe, dass es keine andere Möglichkeit gab als der Rückzug in sich selbst. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund gewesen, warum der Mann, krass gesagt, mit ihrer Schreibe halt nichts anfangen konnte, würde ich jetzt mal ganz krass unterstellen. Ja,
ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Also der Krieg war ja tatsächlich noch sehr präsent, allerdings vermutlich eher innerlich, ne, durch psychische Schäden, wie du sagst, die davongetragen worden sind, aber auch einfach als Thema, über das nicht geredet worden ist. Also das war was, was ich tatsächlich bei ihrer Biografie auch sehr bedrückend fand und was ich auch gut nachvollziehen konnte. Das Thema Krieg, der war jetzt vorbei, aber man hat in sich noch so eine stumme Schuld getragen. Es wurde nicht über das Leid und die entsetzlichen Taten gesprochen. Es wurde eher verdrängt. Nach außen hin war wieder alles schön, weil der Krieg war ja vorbei. Aber das nicht zu thematisieren und so viel zu verdrängen und einfach nicht auszusprechen, ja, das ist ja auch was, was krank macht, ne? Wo sich was anstaut, was einfach ungesund ist, was toxisch ist und ja, wo sich die Folgen dann auch bei jedem ganz anders auswirken können, so, ne? Als drittes Oberthema habe ich mir noch den Punkt rausgesucht, Marlene Haushofer, eine unterschätzte Autorin. Einfach auch, nicht nur, weil ich die persönliche Erfahrung gemacht habe, dass ich ganz geflasht war von der Wand und gedacht habe, es ist in 60er Jahren rausgekommen. Ich habe das einfach vorher noch nie was davon mitbekommen, dass es so ein fabelhaftes Buch ist. Wurde ja auch thematisiert, dass es zum Beispiel keine Werkausgabe bisher von Marlene Haushofer gibt. Das hat Brigitte Neumann vom Deutschlandfunk angesprochen. Das ist tatsächlich interessant, finde ich auch überfällig tatsächlich. Der erste Roman ist vergriffen, wird nicht mehr neu gedruckt. Und ja, Nicole Seifert hatte das ja auch schon angesprochen zum 100-jährigen Geburtstag von Marlene Haushofer. Ja, ist tatsächlich auch nicht viel passiert, ne?
Ganz kurz, vielleicht für unsere Hörer, die nicht direkt aus dem Literaturbetrieb kommen, kannst du kurz erklären, was eine Werkausgabe ist?
Ja, also ich sehe da hier noch vor mir in der Bibliothek in Jena bei meiner Magisterarbeit die 5, 6 Reihen Brecht Werkausgabe. Das heißt, das sind nochmal alle Werke gesammelt drin, kommentiert auch. Also es ist dann eine herausgegebene Ausgabe, ja, mit Kommentaren, mit Anmerkungen, die einfach für Forschungszwecke gilt und so einen Überblick schafft über die Gesamtheit der Schriften einer Autorin oder eines Autors, ne, wo man einfach alle Texte beisammen hat, aber auch nochmal Hintergrundinformationen bekommt und so Ansatzpunkte für weitere Recherchen auch hat vielleicht, ne. Genau, und zum 100-jährigen Jubiläum, da ist nicht viel passiert tatsächlich. Bei Ullstein kann man die Romane Die Wand, Die Mansarde, ja, kaufen, die sind verfügbar. Aber ja, zum Jubiläum ist da leider nichts passiert. Da habe ich jetzt mehrfach auch, finde ich, gerechtfertigte Kritik gelesen von Seiten der Literaturwissenschaftlerinnen hauptsächlich, dass Ullstein das verpasst hat.
Umso besser, dass wir nochmal drüber geredet haben, über die Thematik, über Marlene Haushofer. Und ja, wir sind halt erst 2022 mit dem Podcast gestartet, aber ich glaube, dass es trotzdem okay ist, wenn wir uns ihrer jetzt angenommen haben.
Richtig, und man könnte wieder, wie bei Colette, auch noch so viel mehr sagen, so viel mehr lesen, auf so viel mehr eingehen. Aber wir werden euch wieder eine Sammlung an interessanten Links, Büchern und Hinweisen in die Shownotes setzen, sodass ihr da auch selber nochmal nachschauen könnt. Ihr könnt natürlich auch uns mit Fragen löchern, uns schreiben. Wenn euch eine bestimmte Thematik interessiert hat oder ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich euch auch gerne nochmal direkt an uns wenden.
Genau, denn wie schon erwähnt oder wie vorher schon mal erwähnt, wir sind auf Instagram, Facebook und natürlich auch via E-Mail zu erreichen. Vielen Dank auch an der Stelle an alle Hörerinnen und Hörer, die uns bis jetzt schon fleißig gelauscht haben. Da haben wir uns schon sehr drüber gefreut und natürlich auch über das Feedback. Also macht gerne immer weiter damit. Wir freuen uns. Und genau, es geht jetzt auch schon wieder in die nächste Folge und da bin ich ja wieder an der Reihe. Und auch da habe ich euch ein Zitat mitgebracht. Das ist allerdings nicht von der Autorin selbst, sondern von deren Mutter. Und ich fand das aber so passend, weil das einfach für die Autorin dann ein Motto war, nach dem sie sich gerichtet hat. Rutscht man auf einer Bananenschale aus, wird man ausgelacht. Erzählt man jedoch anderen, wie man auf der Schale ausgeglitten ist, lacht man selbst am lautesten, sodass man die Heldin des Witzes wird, statt dessen Opfer. Fand ich total klasse, weil so proaktiv, also so wirklich aus, ne, was Schlechtem, was Schönes machen und vor allem dann auch noch produktiv umsetzen für sich selbst, ist, denke ich, was sehr, sehr Schönes und.
Kennt man, ja.
Missgeschicke passieren. Einfach.
Genau. Missgeschicke passieren und ich meine, ist am besten, man kann selber drüber lachen. Es zeigt ein bisschen Charakterstärke, ist vielleicht nicht immer so leicht, aber ist wichtig und gut, finde ich super, kann ich mich auch gut reinversetzen.
Und ich würde auch sagen oder mal behaupten, dass jeder oder viele von uns schon von ihr gehört haben, auf die eine oder andere Weise, weil es da halt sehr bekannte Verfilmungen auch gibt von ihren Werken. Aber sie hat halt durchaus auch noch mehr gemacht. Und an der Stelle, es war mir mal wieder eine Freude. Vielen Dank, liebe Sarah, dass du uns heute mit Marlene Haushofer näher vertraut gemacht hast. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und dieser Folge gelauscht habt. Wir freuen uns natürlich auch auf die kommende Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit uns rätselt. Und wir hören uns das nächste Mal bei Autorinnen im Porträt. Bis dahin.
Tschüss.